Also es ging im ersten Teil gestern quasi darum, wie wir unseren Glauben sichtbar, authentisch und glaubwürdig so leben, dass die Menschen um uns herum die gute Botschaft von Jesus an uns sehen und wahrnehmen. Dass der Glaube ansteckend wird und neugierig macht. Und im zweiten Teil heute, da geht es jetzt darum, dass die Menschen die gute Botschaft von uns hören. Also, dass wir mit ihnen ins Gespräch kommen. Dass wir sie neugierig machen, wie das geht, wie wir gezielte Fragen stellen können, um Offenheit zu erreichen, wie wir unsere Mitmenschen ins Nachdenken bringen können und wie wir ihnen schließlich den Glauben erklären können. Ich sage es ganz ehrlich, ich habe das auch gestern schon gesagt, das ist der etwas schwierigere Teil. Wir haben ja schon festgestellt und wir reden jetzt gleich drüber, dass es schwierig ist, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Folgerweise ist es auch nicht einfach, sich darüber Gedanken zu machen, wie können wir denn das anstellen? Wie kann es gelingen? Aber wir haben ja jetzt neue Frische, haben wir gerade festgestellt, ihr habt es ja bestätigt, deswegen denke ich, kann es gelingen. Ein kurzer Ausblick. Wir schauen uns also als erstes an, warum ist es so schwierig, mit Menschen ins Gespräch zu kommen? Was sind die Gründe der Ablehnung? Die müssen wir verstehen, weil das der Ausgangspunkt ist, weil wir nur dann lernen können, wie wir trotzdem mit Menschen ins Gespräch kommen, wenn wir verstehen, warum sie so ablehnend sind. Und dann geht es darum, wie können wir es genau anstellen. Ich habe jetzt Strategie drüber geschrieben, man könnte auch schreiben, eine Methode ins Gespräch zu kommen oder ein Gedanke ins Gespräch zu kommen, wie auch immer. Die Vorevangelisation erkläre ich dann gleich noch näher in 4 Schritten: zuhören, erhellen, aufdecken und bauen. Das wird so bis zum Mittagessen sein und nach dem Mittagessen geht es dann darum, wie können wir unseren Glauben vermitteln, wie können wir ihn erklären, wie gehen wir mit schwierigen Fragen um und was ist für das Einläuten wichtig. Und der letzte Schritt, den wir dann gehen, ist, wie können wir Menschen zum Glauben führen. Das ist ja das Ziel aller Bemühungen, dass Menschen offen werden für den Glauben und das Schönste, was uns, ja, ein Mensch fragen kann, ist, was muss ich tun, um nun Christ zu werden? Und ja, damit wir dann nicht stumm aus der Wäsche gucken und keine Antwort haben, schauen wir uns das heute an, wie geht das? Wie können wir diese Schritte dann mit einem Menschen gemeinsam tun? Eine Bitte noch am Anfang. Ihr habt das gestern gemerkt, manchmal kann ich so ein bisschen in Fahrt geraten, dann besteht die Gefahr, dass ich etwas schnell spreche. Wenn das der Fall ist und ihr Verständigungsprobleme, bitte meldet euch und sagt mir das. Dann trete ich mal auf die Bremse. Beim Autofahren ist es so, dass mir meine Frau ab und zu mal sagt, mach mal sachte. Und dann, ja, trete ich mal auf die Bremse. Heute müsstet ihr das mir bitte sagen. Seid also da bitte nicht zurückhaltend oder traut euch. Und einfach kurzes Handzeichen, einen Gang runter und dann weiß ich, dass ich da mal wieder aufpassen muss. Vielen Dank. Ja, der erste Punkt, Schwierigkeiten, ins Gespräch zu kommen. Leider ist es heute nicht so einfach, mit Menschen über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Ich denke, das wissen wir alle und vielleicht haben wir das auch schon selber an der einen oder anderen Stelle erlebt. Trotz aller Bemühungen, die wir unternehmen, gelingt es oft nicht, dass sich unsere Mitmenschen auf Gespräche über den Glauben einlassen. Dass sie sich etwas erzählen lassen oder Fragen stellen. Sie sind einfach nicht interessiert und ganz oft auch ganz klar ablehnend. Und deshalb müssen wir konstatieren, mit unseren traditionellen Evangelisationsbemühungen erreichen wir heute viele Menschen nicht mehr. Sie sind einfach nicht bereit, uns zuzuhören und sie kommen auch nicht in unsere Veranstaltungen. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie noch kommen. Die Ablehnung und das Desinteresse der Menschen haben Ursachen. Und diese, die wir jetzt vor allen Dingen wahrnehmen, die liegen zum überwiegenden Teil in unserer heutigen Zeit begründet. Wenn wir mit unseren evangelistischen Bemühungen etwas erreichen möchten und Zugang zu den Menschen bekommen wollen, dann brauchen wir deshalb einen neuen Ansatz. Wir müssen die Gesprächshindernisse erkennen und nach Möglichkeit beseitigen. Und wir müssen das Evangelium, wenn möglich, in alltägliche Situationen und Gespräche einfließen zu lassen. Dazu ist es notwendig, dass wir uns ein Stück weit auf das Denken der Menschen einlassen, darauf eingehen und sie dort abholen, wo sie stehen. Nun sagt vielleicht mancher, aber in der Bibel werden wir doch aufgefordert, gerade das nicht zu tun, uns im Vorfeld zu überlegen, wie man das machen kann oder wie man es sagen kann. Denn der Heilige Geist wird es uns eingeben. Es ist ja in der Bibel gesagt, sorgt euch nicht, was ihr sagen werdet, es wird euch gegeben werden. Wie ist es in Einklang zu bringen mit dem Gedanken, sich mit dem Denken der Menschen zu beschäftigen, um darauf eingehen zu können? In der Tat ist der Heilige Geist die entscheidende Hilfe, auch das Gebet. Aber das ist kein Anlass zu sagen, wir brauchen uns keine Gedanken darüber zu machen. Zum einen deshalb, weil dieses Wort, dass uns der Heilige Geist die richtigen Worte geben wird, das ist in einem anderen Zusammenhang gesagt. Da geht es darum, wenn sich Christen vor Gerichten verantworten müssen. Daher ist es nicht eins zu eins übertragbar auf Situationen, wenn wir mit unseren Mitmenschen sprechen. Und zum Zweiten, und das ist vielleicht sogar noch entscheidender, es ist kein Widerspruch, mit dem Wirken des Heiligen Geistes zu rechnen und sich trotzdem Wissen anzueignen. Ich denke, die richtige Herangehensweise ist, dass wir uns damit beschäftigen, wie wir am besten auf die Menschen eingehen können. Das ist unser Teil der Aufgabe. Und dass wir dann auch fröhlich damit rechnen, dass der Heilige Geist Gelingen schenkt, dass er uns führt und leitet. Im Grunde ist es Teamwork. Und auch das sehen wir bei Jesus. Jesus hat ganz oft mit den Jüngern gemeinsame Sache gemacht. Er hat sie aufgefordert, dass sie das, was sie können, tun. Und dann hat er das, was noch fehlt, dazugegeben. Und manchmal war das oft der bei weitem überwiegende Teil. Aber Jesus möchte auch von uns, dass wir uns bemühen und uns einsetzen. Und dann wird er gerne und selbstverständlich das geben, was fehlt, um dann Gelingen zu schenken. Und deswegen ist es richtig, dass wir uns trotz dessen, dass wir mit der Wirkung des Heiligen Geistes rechnen, Gedanken darüber machen, was können wir von uns aus dafür tun. Einer, der das genauso gemacht hat, und da können wir das immer wieder nachlesen, ist der Paulus. Der kann uns als Beispiel dienen. Er hatte ja, und das lesen wir vor allen Dingen dann in der Apostelgeschichte, ja, mit ganz vielen verschiedenen Gemeinden zu tun, ist in viele Städte gereist und hatte mit Leuten aus ganz unterschiedlichen kulturellen und politischen Hintergründen zu tun. Und der Paulus hat sich immer damit befasst, was für Leute habe ich vor mir, wie denken diese Menschen, was bewegt sie, warum denken sie so? Wie ist die Situation des Umfeldes, was sie prägt? Und dann hat er sich gefragt, wo liegt denn das Problem im Denken der Menschen? Und daraus hat er geschlussfolgert, was ist das richtige Mittel, dieses Problem zu beseitigen? Wie muss ich es anstellen? Und dann erst ist er es angegangen. Er hat also zunächst analysiert, zu wem und vor welchem Hintergrund rede ich. Davon hat er abhängig gemacht, wie er zu den Menschen redet. Dem Paulus war klar, wenn ich mich nicht ein Stück weit in die Leute hineindenke, sie nicht in ihrem Denken anspreche und zu allen auf die gleiche Art rede, dann wird das nichts werden. Deshalb hat er die Art, wie er etwas gesagt hat, vom Hintergrund der Zuhörer abhängig gemacht. Als er beispielsweise in Ephesus ist und dort in die Synagoge geht, da hat er Juden vor sich. Und der Hintergrund ist ja der, die kannten die ganzen Schriften. Und anhand der Schriften hat er ihnen erklärt, dass der in den Prophetien angekündigte Messias nun gekommen ist. Er hat sie also dort abgeholt, wo sie standen, bei ihrem Wissen, bei ihrem Denken, und hat ihnen dann erklärt, diese Prophezeiungen, die ihr kennt, sind jetzt eingetreten, sind erfüllt worden in Jesus. Er ist der Messias, der Angekündigte. Ganz anders war es, wo er in Athen war. Dort war das alles ganz sehr philosophisch geprägt. Es gab viele verschiedene Götter und Altäre. Und genau dort, in diesem philosophischen Hintergrund, holt der Paulus sie ab. Hatte ich gestern schon kurz gesagt, bei dem Altar des unbekannten Gottes. Und dann sagt er ihnen, Gott wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Und erklärt also vor diesem philosophischen, intellektuellen Hintergrund, erklärt er ihnen die Botschaft. Ein ganz anderer Ansatz und erfindet Gehör, genauso wie in Ephesus. Natürlich sind auch immer eine ganze Menge, die das ablehnen, aber das ist immer so. Wenn das Evangelium verkündigt wird, dann gibt es immer zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Annahme oder Ablehnung. Und genau dieser Ansatz, sich in das Denken der Menschen bis zu einem gewissen Grad hineinzudenken, es zu verstehen, da ist auch für uns wichtig, dass wir auf die Menschen um uns herum eingehen können. Zunächst ist deshalb wichtig zu erkennen, wo liegt denn das Problem im Denken der Menschen? Warum wollen sie nicht über den Glauben reden? Bevor ich ein Problem lösen kann, da muss ich es ja erkennen, um die Ursachen und Hintergründe zu verstehen. Und genau so wollen wir vorgehen. Wir wollen als erstes ermitteln, warum wollen heute viele Menschen nichts vom Glauben wissen? Warum lehnen sie das ab? Und im zweiten Schritt, was können wir dagegen tun? Wie können wir diesem Problem begegnen? Um Menschen vom Glauben erzählen und sie zu Veranstaltungen einladen zu können, da müssen wir ja logischerweise ins Gespräch mit ihnen kommen. Und deswegen ist es so ein entscheidender Schritt. Letztlich nützt es nichts, wenn wir unseren Glauben öffentlich leben, wenn wir Beziehungen aufbauen, es dann aber nicht zu Gesprächen kommt. Dann werden die Menschen um uns herum keine Christen werden und unsere Bemühungen laufen ins Leere. Deshalb ist es ein ganz zentraler Punkt, ins Gespräch zu kommen. Ich hoffe, ihr könnt euch auf diese Gedanken ein Stück weit einlassen und versucht, das mit nachzuvollziehen. Was sind die Gründe der Ablehnung? Der erste Grund ist, dass die Menschen nicht interessiert sind. Sie halten das Evangelium für nutzlos und überflüssig. Um an eine gute Nachricht, die wir ja mit dem Evangelium haben, zu glauben, muss ich ja irgendwie davon ausgehen, dass es auch eine schlechte Nachricht gibt. Ansonsten brauche ich keine gute Nachricht. Und das Problem ist, dass die Menschen heute davon überzeugt sind, es gibt keine schlechte Nachricht. Wozu sollte ich dann eine gute Nachricht brauchen? Außerdem definieren die Menschen heute gute Nachricht einfach auch anders. Sie empfinden das, was wir unter guter Nachricht der Bibel verstehen, nicht als gut, sondern als belastend, als moralisch einengend, als gängelnd, ja, als irgendwie einengend. Außerdem werden sie das Evangelium, die gute Nachricht, auch nicht als aktuelle Nachricht, also als etwas, was im Heute irgendwie relevant wäre, sondern sie sehen in dieser Nachricht eher etwas Antiquiertes, Verstaubtes, Veraltetes. Deshalb ist es wichtig, dass wir den Menschen deutlich machen, dass die gute Nachricht brandaktuell ist, dass sie nicht veraltet ist, sondern dass sie relevante Auswirkungen auf unser heutiges und unser ganz persönliches Leben hat. Da haben wir ja gestern schon drüber gesprochen, dass deutlich werden muss an unserem Leben, dass das eben keine alte Botschaft ist, die gar nichts mit unserem Leben heute zu tun hat, sondern dass es sich real auswirkt auf unser heutiges Leben. Ein zweiter Grund der Ablehnung: die Christen sind nicht einladend, sondern vielleicht oder im schlimmsten Falle abstoßend, und in der Folge ist auch die Botschaft erscheint dann nicht gewinnbringend. Also das ist ja etwas, was wir leider auch zugeben müssen, dass wir Christen oft kein gutes Aushängeschild für unseren Herrn sind. Viele Menschen, und ich habe das auch persönlich schon von Leuten gehört, haben schlechte Erfahrungen mit Christen gemacht. Sie erleben Christen in ihrem Umfeld und sagen, also die sind auch nicht anders. Und wenn das so ist, wenn die Christen so sind, dann kann auch ihr Glaube nicht irgendwie gewinnbringend oder einladend oder anziehend sein. Dann brauche ich das nicht. Sie ziehen die Schlussfolgerung daraus, wenn sie uns oftmals sehen, das ist nichts, was ich brauche. Wenn die Christen so sind, dann muss das auch für ihren Glauben gelten. Und da kann ich mir das sparen, mich damit zu beschäftigen. Da will ich nicht dazu gehören. Ich denke, das ist tatsächlich ein Problem in unserer heutigen Zeit. Wir Christen sind für viele Menschen oftmals die einzige Bibel, die sie jemals lesen. Sie sehen uns und entscheiden daran, ob das was wir glauben, ob das für Sie relevant ist, ob Sie sich damit beschäftigen wollen oder nicht. Ich denke, und auch da haben wir gestern ja schon drüber gesprochen, das können wir ändern, indem wir einen fröhlichen Glauben haben, den wir in sichtbar leben und dass wir liebevoll miteinander umgehen und dass wir mit unserem Leben bezeugen, dass der Glaube eben doch gewinnbringend ist. Er bringt nämlich die Ewigkeit als Gewinn ein. Wenn wir mit dem Zelt unterwegs sind, da haben wir oft einen Musiker dabei und der hat ein Lied geschrieben, heute Abend kannst du nur gewinnen. Das kommt dann immer als Schlusslied, so als Ruflied. Und da geht es darum, du kannst am Ende nur gewinnen, wenn du zum Glauben kommst, wenn du an Jesus glaubst. Du gewinnst die Ewigkeit. Und das ist ein wichtiger Gedanke, den wir deutlich machen müssen und der in unserem Leben sichtbar sein muss. Aber es ist ein entscheidender Grund der Ablehnung, dass die Menschen uns Christen sehen und sagen, dann doch lieber nicht. Ein drittes, dass die Sprache von uns Christen veraltet und unverständlich ist. Also viele empfinden die Worte, die bei uns gebraucht werden, als antiquiert, als von gestern, als etwas, was den Staub von 2000 Jahren angesetzt hat. Und ich denke, wir müssen auch zugeben, dass an vielen Stellen, auch in unserem Wortschatz, ist es ein berechtigter Eindruck. Wir haben ganz oft eine Insidersprache, die für Menschen, die dazukommen, unverständlich ist. Also gerade wer jetzt im Gemeindeumfeld groß geworden ist, da fällt es ja ganz oft schwer, überhaupt noch zu merken, was sind denn solche Worte, die in der Öffentlichkeit gar nicht benutzt werden und gar nicht vorkommen und die Menschen, wenn sie zu uns kommen, überhaupt nicht verstehen. Die verstehen dann nur Bahnhof. Und das ist ganz wichtig, dass wir ja, uns das bewusst machen. Das ist ein Hinderungsgrund, weil das den Eindruck unterstützt, das ist irgendwas Antiquiertes, was die Christen tun, wenn unsere Sprache so ist, dass sie nicht zu verstehen ist. Ja, das können wir ändern, indem wir eben nicht in Kanaan-Sprache miteinander reden. Zu DDR-Zeiten, wo ich groß geworden bin, da stand auf so, das war damals vorgeschrieben, wenn da Seiten kopiert wurden, also das war so geohmigt, hieß das damals, da war noch nicht mit Kopierer, da stand unten immer drauf, nur zum innerkirchlichen Dienstgebrauch. Damit war also klar, das sollte nicht in die Öffentlichkeit, musste draufgedruckt werden. Und oftmals haben wir so eine Sprache, nur zum innerkirchlichen Dienstgebrauch. Und die muss weg. Diesen Staub müssen wir ausfegen. Wir müssen mit Wörtern und Formulierungen umgehen, die verständlich sind, die in der alltäglichen Sprache für jeden verständlich sind. Ganz einfach in heutigem Deutsch. Wir müssen uns nicht auf solches Neusprechzeug einlassen. Das nicht. Aber wir haben ja ein Duden und da steht ja unsere Sprache auch gut drin. Aber es lohnt sich echt mal drüber nachzudenken, welche Worte gehören aussortiert. Weil es gibt für alles, wo wir so Insider-Ausdrücke haben, gibt es für alles ein ganz schlichtes Wort, was jeder versteht. Also beispielsweise meine Kinder regen sich immer auf, wenn es in der Gemeinde heißt, die Abkündigungen. Sagen die immer, wieso Abkündigungen? Das sind doch Ankündigungen. Das kommt doch erst. Sie haben vollkommen recht. Und es gibt ganz einfache Worte dafür, Informationen, Einladungen. Versteht jeder Mensch. Also Ankündigung kann man auch sagen. Wir kündigen folgende Veranstaltung an und laden dazu ein. Aber Abkündigung ist ein Wort, das gibt es draußen nirgends. Gibt vieles anderes. Könnte man noch lange drüber reden. Machen wir jetzt nicht. Ein vierter Grund der Ablehnung, dass es Barrieren gegenüber dem Evangelium gibt. Also dass die Menschen diese moralischen und also ja, Absolutheitsansprüche, die Bibel durch Jesus stellt, einfach ablehnen. Ein ganz wesentlicher Punkt in der heutigen Zeit. Die Ansprüche von Jesus sind explizit und sehr direkt und deutlich. Und das wird in unserer heutigen Zeit abgelehnt. Und damit einhergeht eine zunehmende Intoleranz gegenüber denen, die für diese zum Teil eben wirklich absoluten Wahrheiten einstehen. Wer das tut, zur Bibel zu stehen und zu sagen, jawohl, Jesus ist der einzige Weg, da passiert es eben heute, dass man als arrogant, als fundamentalistisch oder als intolerant erklärt wird. Und das erleben wir ja heute. Und es ist ja in der öffentlichen Diskussion überall wahrnehmbar, wie gerade das heute viele Menschen auch, wie das Gründe der Ablehnung sind. Wie man sagt, das ist doch total veraltet und intolerant. Wie kann man denn behaupten, dass nur das eine die Wahrheit ist? So geht das doch nicht. Besonders diese letzten beiden Punkte, wo es um diese ausschließlichen Ansprüche geht, die Jesus stellt, die das Evangelium stellt, die haben ihre Ursache im Denken unserer heutigen Zeit. Wir leben ja in einer Zeit postmodernen Denkens. Weiß nicht, ob euch das klar ist. Jede Zeit hat ja so, da gab es die Moderne und jetzt haben wir eben die Postmoderne. So heißt unsere Zeit. Diese Vorsilbe Post, die sagt einfach aus, die Zeit nach der Moderne. Diese Zeit ist davon bestimmt, dass es nicht mehr nur einige wenige Weltanschauungen gibt, sondern dass wir in einer Multi-Optionsgesellschaft leben mit einer großen Vielfalt an Kulturen und Weltanschauungen. Durch die Globalisierung heute, durch Internet und alles, ist ja so vieles verbreitet. Man hat zu allem Zugang und es hat sich ganz, ganz vieles da auch vermischt. Übrigens, wir erleben jetzt gerade, also für die Frage der Glaubensdinge, da sind wir noch in der postmodernen Zeit, ich erkläre das gleich noch näher. Wir erleben gerade aber in unserer Gesellschaft deutlich, wie schon da wieder ein nächster Schritt kommt. Wie es nicht mehr egal ist und es viele Lösungen geben soll, sondern wie sich es wieder verengt. Es gibt ja heute Diskussionen, wo nur noch eine Meinung gilt und alle anderen dann abseitig sind. Da erleben wir, dass es schon wieder einen Schritt weiter geht in dieser Zeitenentwicklung. Aber für all diese Glaubensfragen, ich denke, da stecken wir noch sehr in diesem postmodernen Denken. Eine der wesentlichsten Grundannahmen dieses Denkens der heutigen Zeit ist, dass es eben nicht die eine universale Antwort oder Wahrheit gibt. Es wird gesagt und von vielen geglaubt, auf die Fragen des Lebens gibt es nicht nur eine richtige Antwort, die wahr ist. Und es wird sogar ausgeschlossen, dass es eine solche Antwort, die alles erklärt, geben könnte. Das postmoderne Denken vermittelt dagegen, es gibt mehrere richtige Antworten. Und folglich kann es keine absolute und allgemeingültige Wahrheit geben. Es gibt viele Wege und nicht nur einen. In der Folge wird gesagt, wir suchen nicht nach einer Wahrheit. Was sollte das denn auch bringen, wenn gar keine Wahrheit zu finden ist, wenn es nicht diese eine Wahrheit gibt? Dann kann doch jeder seine persönliche Antwort haben. Es ist doch alles relativ. Hauptsache ist doch, jeder kann gut damit leben. Und das begegnet uns heute in vielen Gesprächen. Die Hauptsache ist doch, du kommst damit klar und dann ist es in Ordnung. Diese Sichtweise, die nennt man Relativismus. Und ich denke, das Wort relativ, das ist uns ja allen vertraut. Und es ist heute die verbreitetste und vorherrschendste Weltanschauung, die ganz viele in ihrem Denken übernommen haben. Wenn wir mit Menschen im Gespräch sind, dann sind ganz viele Gedanken und Argumente auf diesem Denken gründend. Und vieles, was da geäußert wird, ist so, dass es uns den Wind aus den Segeln nimmt, dass es Totschlagsargumente sind, denen wir ganz schwer begegnen können. Neben diesem relativistischen Denken gibt es weitere Ansichten. Es kann sich ja heute jeder aus der großen Bandbreite alternativer, auch attraktiver Weltanschauungen das herauspicken und zusammenbasteln, was ihm gefällt. So nach dem Motto, Hauptsache es hilft. Wenn wir nun die Menschen trotzdem mit dieser einen guten Nachricht der Bibel erreichen und mit ihnen ins Gespräch kommen wollen, dann müssen wir herausfinden und verstehen, auf welchen Ansichten und Überzeugungen gründen sie ihr Leben. Was steckt dahinter? Darauf müssen wir eingehen. Unser Land war ja mal von den christlichen Werten geprägt. Man musste heute in der Vergangenheit drüber sprechen, weil den meisten Menschen waren mal viele Dinge aus der Bibel bekannt und vertraut, aber das ist heute überhaupt nicht mehr so. Der Großteil der heutigen Generation kann mit den Begriffen Gott, Sünde, Himmel und Hölle und Errettung nichts mehr anfangen. Die haben zum Teil noch nie etwas davon gehört. Ich habe das schon erlebt, wir waren mit unserem Zelt in Eisenhüttenstadt, hieß früher Stalinstadt, eine urrote Stadt. Da war eine Frau im Zelt, mit der bin ich ins Gespräch gekommen, die hatte von Jesus noch nie etwas gehört. Nie zuvor begegnet, dieser Name. Und das ist heute Realität. Dafür gibt es eine Vielzahl von Weltanschauungen, aus der sich die Menschen einfach das zusammenbasteln, was für sie passt und worauf sie ihr Leben aufbauen. Und das Ganze geht nach ziemlich pragmatischen Gesichtspunkten vor. Was für mich am besten funktioniert, was es mir ermöglicht, so zu leben, wie ich will, das eigne ich mir als Weltsicht, als Weltanschauung an. Und der Rückschluss daraus ist folgender. Die Überzeugungen der Menschen sind nicht davon geprägt oder sind davon geprägt, wie sie ihr Leben wollen, wie sie es führen wollen. Sie vertreten Überzeugungen nicht deswegen, weil sie sie für wahr und richtig halten, sondern einfach deshalb, weil sie ihren Lebensstil rechtfertigen. Und das erklärt, warum so viele Menschen gar nicht erst etwas vom Glauben hören wollen. Ihnen ist im Inneren schon irgendwie klar, der christliche Glaube der Bibel ist mit ihrer Art, das eigene Verhalten durch eine zusammengebastelte Weltanschauung zu rechtfertigen, nicht vereinbar. Wenn Sie sich mit dem christlichen Glauben auseinandersetzen, dann müssen Sie ja auch kritisch über Ihre eigene Weltanschauung nachdenken und sie hinterfragen. Und womöglich müssten Sie dann, wenn Sie zur Erkenntnis kommen, dass da was nicht passt, am Ende noch Ihr Verhalten ändern. Wenn Sie also kritisch nachdenken, dann würden Sie merken, dass Ihre selbst zusammengebastelte Weltanschauung vielleicht in sich total widersprüchlich ist. Dass die zusammengesetzten Teile gar nicht richtig zusammenpassen und deshalb eigentlich gar nicht eins zu eins lebbar sind. Und ja, wenn Sie dann aber drüber nachdenken, dann begegnen Ihnen diese Widersprüche zwischen den Teilstücken Ihrer Weltanschauung. Sie treten zutage und bringen irgendwie die Dinge durcheinander. Und das lehnen eben viele Menschen ab. Ohne weiteres Nachdenken, da leben sie ihr Leben, sie kommen damit klar, es passt. Aber wenn Sie sich damit auseinandersetzen, wenn Sie tiefer drüber nachdenken, dann wird es plötzlich kompliziert. Es passt nicht mehr. Es geraten Dinge durcheinander oder ins Wanken. Und Schuld ist letztlich das Nachdenken. Und das wollen Sie einfach nicht. Und deswegen lehnen Sie es ab. Und was tun da die meisten Menschen? Sie verfahren nach der Devise, denke nicht, lebe. Das ist ja was, was häufig uns Christen vorgeworfen wird, dass man, also um Glauben zu kennen, den Verstand abschalten muss. Aber in Wirklichkeit ist es gerade andersrum. Viele Nichtchristen haben noch nie wirklich tief durchdacht, worauf sie ihr Leben gründen. Und diese Widersprüche, die ermöglichen uns einen Ansatzpunkt zum Gespräch. Wir müssen die Fähigkeit entwickeln, den Menschen bei der Entdeckung der Schwachstellen ihrer Weltanschauung zu helfen. Aufgrund dieses postmodernen Denkens sind viele Menschen nicht bereit, absolute Wahrheitsansprüche anzuerkennen. Das lehnen sie ab. Nun wollen wir aber ja Jesus verkündigen, den Sohn Gottes. Seine ja zum Teil radikalen und ganz ausschließlichen Ansprüche, die sind so explizit, so deutlich und offensichtlich, dass er gerade deshalb abgelehnt wird. Er passt in diesen Weltanschauungseintopf, den viele vor sich haben, einfach nicht hinein. Dazu ist er zu sperrig. Ein liberalisierter Jesus, der vor allem als guter Mensch und als Vorbild gesehen wird, der lässt sich in diesen Weltanschauungseintopf problemlos mit aufnehmen. Was können wir also tun, um Menschen zu erreichen, wenn das so schwierig ist? Absolut klar ist, was wir nicht tun können, den Inhalt des Evangeliums zu verändern, um es attraktiver zu machen und besser verkaufen zu können. Das erleben wir heute in großen Stile in den Kirchen, wie eben Jesus so liberalisiert wird, dass er in diesen Weltanschauungseintopf hineinpasst. Und das Ergebnis können wir auch sehen, die Menschen laufen in großen Scharen davon weg, sie lassen sich davon nicht ansprechen. Das Evangelium ist Gottes unveränderliche Botschaft an die Menschen für alle Zeiten. Wir haben nicht das Recht, es zu verwässern, zu vereinfachen, anzupassen oder ja, zu verwässern, zu verstümmeln. Die äußere Form auf die kulturellen und aktuellen Gegebenheiten abzustimmen, das ist sicher richtig und notwendig, weil es erleichtert, Zugang zu den Menschen bekommen. Es kann aber diese tief sitzenden Schwierigkeiten durch den vorherrschenden Weltanschauungsmischmasch nicht lösen. Viele Menschen sind damit zufrieden, was sie glauben, welche Weltanschauung sie haben. Sie sehen einfach keine Notwendigkeit, sich intensive Gedanken darüber zu machen. Und sie haben kein Interesse an einer Alternative. Wir können erzählen und predigen, was wir wollen, wenn die Menschen nicht zuhören und erst gar nicht in unsere Veranstaltungen kommen. Dann müssen wir uns überlegen, wie wir sie dazu ermutigen können, zuhören zu wollen. Was wir tun müssen, ist Wege zu finden, die Menschen zum Nachdenken anzuregen über ihre eigene, angeeignete und zusammengebastelte Weltanschauung. Wenn sie damit zufrieden sind, dann müssen wir erreichen, dass sie damit nicht mehr so zufrieden sind. Dass sie die Widersprüchlichkeiten, die sie in sich haben und an die sie glauben, entdecken, dass sie nicht mehr so zufrieden sind und dass sie in der Folge dann Interesse an Jesus entwickeln und sich und bereit werden, sich etwas von ihm erzählen zu lassen. Also wir müssen erreichen, dass sie entdecken, selber entdecken, dass sie ihr Leben zum Teil auf Widersprüchen gründen, dass Dinge nicht zusammenpassen. Darauf müssen wir sie stoßen, dass sie das selber erkennen und dann merken, eigentlich passt das nicht. Und dann kann Neugier und Offenheit entstehen, um sich etwas von uns erzählen zu lassen. Und darum soll es jetzt im nächsten Schritt gehen, wie können wir das machen, eine Strategie, um ins Gespräch zu kommen. Ja, und diese Strategie, ich hatte es gestern schon kurz gesagt, ich erkläre es nochmal, Vorevangelisation, also quasi der Übergang von, wenn wir jetzt mit Menschen im Gespräch sind, über alles Mögliche reden, über das Wetter, über Fußball, über Politik, wie können wir dann zu Glauben, Gesprächen über den Glauben kommen? Ein Weg, der uns, also Vorevangelisation deshalb, weil er quasi den Weg bereitet, und ja, das will ich jetzt gleich erklären, um dann tatsächlich das Evangelium zu erklären. Die Vorevangelisation, das ist ein Prozess, der in mehreren Schritten abläuft. Wie ich es gerade schon sagte, der Übergang vom Smalltalk zur eigentlichen Evangelisation. Wir haben festgestellt, die Leute sind nicht offen. Daher hat es ganz oft keinen Zweck, gleich unmittelbar direkt vom Glauben zu reden. Das wird an vielen Stellen ins Leere laufen. Vielleicht funktioniert das auch manchmal, aber an vielen Stellen werden wir das sofort werden sich die Türen schließen, beziehungsweise wird Ablehnung die Folge sein. Wir müssen erst die Voraussetzung dafür schaffen, indem wir herausfinden, wo steht der andere und indem wir die Hindernisse erkennen. Was hindert den anderen daran, sich mit dem Glauben zu beschäftigen und indem wir diese Hindernisse aus dem Weg räumen. Indem wir im Bilde gesprochen den Boden bereiten. Also es ist ja so ein Bild aus der Landwirtschaft, was Jesus selbst verwendet. Evangelisation bedeutet ja bildlich, den Samen des Evangeliums auszustreuen. Und Vorevangelisation bedeutet, den harten Boden in den Köpfen und Herzen der Menschen vorzubereiten, ihn so zu bearbeiten, dass er aufnahmefähig wird für den Samen. Also Vorevangelisation ist Bodenbereitung, ist Wegbereitung. Aussaat hat ja nur dann Sinn, wenn der Boden bereitet und verbessert ist. Das weiß jeder Bauer, deswegen wird ihm erst gepflügt und so der Boden weich gemacht, aufgerissen, dass dann der Same ausgestreut werden kann und auch wurzeln kann. Und so ist es auch hier im übertragenen Sinne, die Herzen der Menschen müssen weich und zugänglich werden, anstatt verhärtet zu sein. Dann wird zwar der Same ausgestreut, aber er kann nicht Wurzeln schlagen. Ein gutes Beispiel für diese Vorevangelisation ist für mich Johannes der Täufer. Der bereitete die Menschen auf Jesus und auf die Verkündigung des Evangeliums vor, indem er ihnen zu der Erkenntnis verhalf, dass sie Sünder sind. Also er hat das Hindernis deutlich gemacht, was es zwischen Menschen und Gott gibt. Das ist die Sünde. Und hat sie damit vorbereitet, dass dann Jesus die gute Botschaft von der Vergebung streuen könnte, dass die Menschen das dann glauben. Dass sie erst zu der Erkenntnis kommen, wo liegt das Problem, und dann Jesus ihnen die Vergebung verkündigt und ja dann selber dafür gestorben ist, dass sie das dann sehen und verstehen. Also Vorevangelisation ist das Ermöglichen der eigentlichen Evangelisation. Und damit ist auch schon das Ziel genannt, dass also Gelegenheiten geschaffen werden, zur direkten Evangelisation übergehen zu können und das Evangelium von Jesus sagen zu können. durch die Vorevangelisation sollen sich Türen für die Verkündigung des Wortes öffnen. Jeder Schritt, jedes Gespräch in der Vorevangelisation soll also dazu dienen, Hindernisse auf dem Weg zum Kreuz aus dem Weg zu räumen, dass unser Gegenüber einen Schritt näher zu Jesus kommt. Und das Ganze findet nicht im Monolog statt, so wie traditionelle Evangelisation ja ist, dass einer redet und ja, die anderen zuhören. Das ist ja was, was Menschen heute nicht mehr so oft wollen, dass sie einfach etwas vorgetragen, etwas gesagt bekommen. Dass manche, viele stößt das heute ab, sondern dass es im Dialog passiert, im Austausch, im gleichberechtigten Gespräch, was den anderen nicht in die Defensive drängt, sondern was auf Augenhöhe passiert, was mit Interesse an dem anderen passiert. Und diese Vorevangelisation hat vier Schritte, auf die wir jetzt im Einzelnen eingehen. Der erste Schritt, zuhören. Also wo steht der andere? Was glaubt er? Der zweite Schritt, erhellen. Da geht es also darum, Widersprüche in den Überzeugungen unserer Mitmenschen aufzudecken, beispielsweise indem wir Fragen stellen, damit der andere selbst entdeckt, woran er glaubt, dass er sich darüber bewusst wird, es einmal durchdenkt. Der dritte Schritt, aufdecken, da geht es darum, dass wir Hinderungsgründe entdecken und ans Licht bringen, die die Menschen dafür, daran hindern, zu Jesus zu kommen, dass wir diese Barrieren aus dem Weg räumen. Und das vierte, das Bauen, dass wir Brücken zum Evangelium schlagen, dass wir Gemeinsamkeiten finden, gemeinsame Nenner, von denen ausgehend wir Brücken dann zu Jesus schlagen. Der erste Schritt, zuhören. Dieser erste Schritt besteht darin, dass wir gut zuhören, um zu verstehen, was denkt der andere, was glaubt er, dass wir seine Sichtweise verstehen. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir bessere Zuhörer werden, um den Menschen wirklich aufmerksam zuhören zu können. Wir Christen haben ja manchmal die Angewohnheit, wenn sich die Möglichkeit zum Gespräch ergibt, dass wir dann losmachen. Also das ist bei mir genauso, wenn mal so eine Gesprächszeit auf ist, dann denke ich, jetzt ist die Chance und jetzt muss es losgehen. Nutze die Chance. Das ist sicher auch nicht falsch, aber es ist eben ganz wichtig, dass wir nicht irgend nur etwas erzählen, sondern wir wollen ja in das Denken der Menschen hineinsprechen. Und da müssen wir verstehen, wie sie ticken, woran sie glauben, worauf sie ihr Leben gründen, um dann darauf eingehen zu können. Und deshalb müssen wir zuhören. Erstens macht das ja Wertschätzung deutlich und dass wir auf Augenhöhe reden, wenn der andere merkt, ich interessiere mich dafür, was er glaubt, warum er es glaubt, wie er vielleicht dazu gekommen ist. Und davon ausgehend dann das weitere Gespräch zu führen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir verstehen, der Standpunkt des anderen ist der Ausgangspunkt des Gespräches und auch der Anknüpfungspunkt, wo dann das weitere Gespräch ansetzt. Wo steht der andere? Und das können wir uns beim Zuhören ja auch. Ja, ist klar. Deswegen haben wir gestern darüber gesprochen, dass die beste Gesprächsatmosphäre eben in Beziehungen stattfindet. Wo ich mich in privater Atmosphäre treffe, wo Ruhe ist, wo Ungestörtheit ist, ist es klar. Solche Gespräche, die können nicht in der U-Bahn stattfinden. Das ist völlig klar. Also ich denke, es wird immer auch solche und solche Beispiele geben. Natürlich auf einem Platz, wo jetzt, da sitzen zwar Menschen, aber da ist jetzt nicht so ein Lärm oder so eine Gesprächigkeit wie jetzt in der U-Bahn oder so. Da ist es, denke ich, schwieriger. Aber auf einem Platz zum Beispiel, wo man dann auch mal beieinander stehen kann und sich miteinander unterhalten kann, kann das schon auch gelingen. Aber es ist sicherlich klar, dass es für manche Gespräche eben ein bisschen mehr eine Ruhe braucht, um dann nachzufragen. Und das ist, denke ich, auch wichtig, dass wir, wenn wir mit Menschen ins Gespräch kommen, dass wir einfach so reflektierend nachfragen, was der andere gesagt hat. Was glaubt er? Was hat er erlebt? Was hat ihn beeinflusst? Wo sind Widersprüche in seinem Überzeugung? Dass wir uns das selber im Inneren fragen, wenn wir mit einem Menschen reden. Wonach sehnt sich der andere vielleicht? Was wird da deutlich bei dem, was er erzählt? Und ja, dass wir uns dann auch um Klärung bemühen. Also zum Beispiel so zusammenfassend nachzufragen, ob man das richtig verstanden hat. Beispielsweise könnte man sagen, also ich verstehe das, was du gesagt hast, so und so. Habe ich das richtig verstanden? Oder man könnte sagen, ich glaube, ich habe dich verstanden. Du meinst das so und so. Richtig? Also so reflektierendes Nachfragen. Habe ich dich richtig verstanden? Dass geklärt ist, dass man nicht sich missversteht, sondern dass man wirklich gut versteht, wie sieht es der andere? Und dann erreicht man vielleicht auch noch, dass er noch mal ein bisschen tiefgründiger erklärt, wie sehe ich es und warum sehe ich es so. Genau, reflektierendes Nachfragen. Der Nutzen des Zuhörens, hatte ich vorhin schon gesagt, es macht ja was mit den Menschen, wenn sie merken, wir wollen jetzt nicht einfach nur ihnen was erzählen und drüber braten, sondern wir hören ihnen zu. Das ist für die Gesprächsatmosphäre ganz wichtig, weil das Wertschätzung zum Ausdruck bringt. Wenn die Menschen merken, wir haben Interesse an ihnen, wir nehmen auch die Einwände, die sie vielleicht haben, ernst, wir haben Geduld mit ihnen. Wir wollen jetzt nicht bloß ihnen in 3 Minuten das Evangelium erklären und uns dann dem Nächsten zuwenden, sondern wir wollen hören, was sie bewegt. Und wenn uns das gelingt, dann können Menschen offen werden, dann kommen sie vielleicht auch aus der Defensive heraus. Während es bei vielen vielleicht auch auf sofortige Ablehnung stößt, wenn wir direkt anfangen, ihnen irgendwas zu erzählen, wenn wir dagegen fragen, wie sie es sehen, worauf sie erleben, gründen, woran sie glauben und tiefer nachfragen, dann kann das zu einem ehrlichen Austausch führen, wenn sie sich wertgeschätzt fühlen und sich dann auch öffnen. Also grundsätzlich ist, wenn wir bessere Zuhörer werden, finden wir eher heraus, wo die Überzeugungen auch des anderen Schwachstellen haben, sodass wir dann darauf eingehen können. Und darum geht es, dass wir beim Zuhören Widersprüche bzw. Schwachstellen heraushören. Wir haben ja schon festgestellt, dass diese zusammengebastelte Weltsicht, die viele Menschen haben, zum Teil tief widersprüchlich ist. Und diese Widersprüche, diese Schwachstellen, die müssen wir heraushören nach Möglichkeit und herausfinden. Oft sind Nichtgläubige erst bereit, was wir ihnen über Jesus sagen, wenn sie merken, dass die Fundamente ihres Lebens nicht stark genug sind, um sie wirklich tragen zu können. Dass sie merken, dass ihre Grundüberzeugungen nicht zusammenpassen und vielleicht auch gar nicht funktionieren. Jetzt schauen wir uns mal an, was es so für Arten von Schwachstellen gibt, weil das ist, denke ich, auch wichtig, dass wir das erkennen im Gespräch, wo sind solche tiefen Widersprüche. Und es ist wirklich erstaunlich, wenn man sich damit mal beschäftigt, an was für Widersprüchen die Menschen heute festhalten, was sie für tief widersprüchliche Überzeugungen in sich haben und das gar nicht merken. Also das Erste, dass sie Überzeugungen haben, die den Sehnsüchten des Herzens zuwiderlaufen. Also sie glauben etwas, sind davon überzeugt, aber sie sehnen sich eigentlich nach etwas ganz anderem. Es ist von großer Bedeutung, dass wir diese Diskrepanz zwischen Überzeugungen und Sehnsüchten des Herzens wahrnehmen. Denn ganz viele Menschen haben Ansichten, die im Widerspruch zu ihren menschlichen Sehnsüchten stehen. Ein Beispiel. Wirklich alle Menschen sehnen sich nach Sinn im Leben. Niemand will ein sinnloses Leben führen. Niemand. Das ist tief in uns Menschen verankert. Gleichzeitig glauben Nichtchristen aber an den Zufall. Notwendigerweise. Wenn es keinen Gott gibt, dann ist notwendigerweise alles Zufall. Wenn man das aber mal durchdenkt, Zufall hat keinen Sinn. Etwas Zufälliges kann keinen Sinn haben. Wenn also daran festgehalten wird, dass es keinen Gott gibt und dass daraus folgend alles Zufall ist, dann ist die Erkenntnis unausweichlich, dass das Leben sinnlos ist. Die Sehnsucht nach Sinn steht dem Glauben an den Zufall entgegen. Und das bietet einen Ansatzpunkt zum Gespräch. Denn zum Thema Sinn, da haben wir von der Bibel her ja eine ganze Menge zu sagen. Dass eben nicht alles Zufall ist, sondern dass es ein Ziel gibt, weil wir mit einem Ziel geschaffen wurden und dass es deswegen ein sinnvolles Ziel gibt, einen Sinn im Leben. Aber das ist das, was bei vielen Menschen tatsächlich so verankert ist. Sie haben Sehnsucht nach Sinn, aber sie glauben an den Zufall, der sinnlos ist und der dann eigentlich auch ihr Leben sinnlos macht. Und viele haben das noch nie gemerkt, dass notwendigerweise dann das Leben sinnlos ist, wenn sie an den Zufall glauben. Wenn wir sie darauf stoßen, können sie das merken und dann können wir über Sinn fragen, ins Gespräch kommen. Eine zweite Schwachstelle, dass sie Überzeugungen haben, die gegen das eigene Verhalten sprechen. Also sie glauben das eine, aber ihr Verhalten spricht eine andere Sprache. Sie leben nicht das, was sie glauben. Das ist übrigens was, was wir Christen uns ja auch immer wieder fragen müssen. Haben wir gestern ja drüber geredet. Leben wir das wirklich auch, was wir glauben? Sehen das die Menschen an uns? Und das gilt aber natürlich genauso für die Nichtchristen. Übrigens sprechen uns die Nichtchristen ja auch darauf an und nehmen das sehr bewusst wahr, wo wir Christen nicht das leben, was wir glauben. Und umgekehrt müssen wir auch die Fähigkeit entwickeln, das auch zu sehen. Beispielsweise, ist vielleicht ein bisschen ein krasses Beispiel, aber wer nicht an Gott glaubt, der ist ja der Auffassung, sich vor niemandem für sein Leben rechtfertigen zu müssen. Ist ja die logische Konsequenz. Wenn es keinen Gott gibt, muss ich mich für mein Leben nicht rechtfertigen. Gleichzeitig leben aber viele so, als müssten sie es doch. Sie leben anständig und verantwortlich, sie halten sich an Regeln, sind treu in der Ehe. Genau betrachtet, ich weiß, das ist ein bisschen ein krasses Beispiel, aber ergibt es keinen Sinn. Wenn sie sich vor niemandem verantworten müssen, warum leben sie denn eigentlich verantwortlich? Dann könnten sie da einfach drauf losleben und alles mitnehmen. Also wenn es niemanden gibt, vor dem ich mich rechtfertigen muss, warum lebe ich dann so, als müsste ich das? Dass ich mich an Gesetze halten muss, ist klar. Aber es gibt ja vieles, woran ich mich nicht halten müsste. Und doch machen das viele Menschen und leben ein anständiges Leben als Nichtchristen. Und man fragt sich, warum eigentlich? Ich bin über dieses Thema mit dem Freund, von dem ich gestern schon erzählt habe, mal gut ins Gespräch gekommen, weil ich ihn das konkret gefragt habe. Der lebt ein ganz super Leben und ich habe ihn mal gefragt, warum eigentlich. Also wir sind darüber gut ins Gespräch gekommen, dass er dann auch darüber nachgeht. Ja, also das war ein guter Ansatzpunkt, deswegen habe ich es als Beispiel gebracht. An mancher Stelle wird es vielleicht auch nicht funktionieren, ist klar. Es war jetzt auch nicht allgemein, dass man es jetzt immer nur als Ansatzpunkt, aber ich wollte damit verdeutlichen, dass es gibt vielleicht auch bessere Beispiele, vielleicht fällt euch auch ein besseres noch ein, wo Überzeugung und Verhalten nicht zusammenpassen. Eine dritte Sache, dass es Überzeugungen gibt, die anderen Überzeugungen zuwiderlaufen, also die gegeneinander stehen. Dass die Menschen zwei oder mehrere Ansichten haben, die sich widersprechen. Beispielsweise Atheisten glauben, dass Gott nicht, oder viele Atheisten glauben, dass Gott nicht existiert, weil sie ihn nicht sehen. Das wird uns ja oft auch so gesagt, Gott kann es gar nicht geben, er ist ja nicht zu sehen. Aber in ganz vielen Bereichen handhaben sie das komplett anders. Kein Atheist bestreitet, dass es Sauerstoff gibt, obwohl er ihn nicht sehen kann. Und da gibt es viele Dinge, auch solche Sachen wie Wahrheit oder Liebe, die sind nicht zu sehen und trotzdem unbestreitbar real. Auf jeden Fall funktioniert ja diese Sichtweise nicht, dass man sagt, es gibt nur das, was zu sehen ist. Und wenn man die Menschen darauf stößt, dass sie also wenn jemand sagt, Gott kann sich geben, weil man ihn nicht sieht, dann kann man ihn darauf stoßen, dass er das an anderer Stelle ganz anders lebt. Also gerade bei Sauerstoff und solchen Dingen wird das niemand bestreiten. Das heißt, diese Begründung, Gott gibt es nicht, weil wir ihn nicht sehen, die kann nicht funktionieren. Also es ist eine Überzeugung, die gegen eine andere Überzeugung steht. Oder, komme ich nochmal auf meinen Freund. Das ist jetzt das Beispiel, was ich gestern schon angedeutet habe. Wir hatten vorige Woche ein Gespräch und da ging es so um das Thema Ehe für alle. Und da sagte er, also es ist doch ganz offensichtlich so gedacht, dass Mann und Frau zusammen sind, denn nur so können Kinder entstehen und nur so ist das Fortbestehen der Art gesichert. Und da hat mir dankenswerterweise der Heilige Geist in dem Moment den gescheiten Gedanken gegeben, dort einzuhaken. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, er hat gesagt, es ist offensichtlich so gedacht. Und da habe ich ihn angesprochen, habe gesagt, du, wenn das aber so gedacht ist, setzt das ja voraus, dass irgendjemand so gedacht hat, also diesen Gedanken hatte. Da hat mich total verblüfft angeguckt und man hat richtig gemerkt, wie das anfängt zu arbeiten. Als Atheist glaubt er an den Zufall und gleichzeitig glaubt er an planvolles und durchdachtes Handeln, was offensichtlich im menschlichen Dasein zu sehen ist. Und das fand ich krass, und ich denke, dass er darüber ins Denken gekommen ist. Mal sehen, ob wir darüber nochmal ins Gespräch kommen. Er war total verblüfft. Und das sind so Ansatzpunkte, wo wir sie darauf stoßen können, dass sie merken, ist eigentlich ein tiefer Widerspruch. Also wenn alles Zufall ist, dann kann nicht irgendwas durchdacht sein, dann ist das alles Zufall. Und dann kann es im Grunde auch so und so sein. Und das fand ich einen sehr, sehr interessanten Gedanken. Ich habe dann im Nachgang echt auch selber drüber gefeixt, habe mich gefreut, dass ich diese Gesprächschance, also diese Chance nutzen konnte. Und das war auch so ein Punkt, ich habe das nicht persönlich gesteuert, war einfach das, zu dieser Geistesblitz, dass ich das gehört habe, gedacht, hä? Da muss ja ein Gedanke dahinter stehen, dass ich das so sagen könnte. Aber das kann uns der Herr schenken, können wir immer wieder darum bitten. Und das sind so Punkte, wo wir darauf stoßen können, da passen Dinge nicht zusammen. Wo wir erreichen können, dass die Menschen das entdecken selber und merken, das passt nicht. Und dann ins drüber nachdenken und merken, irgendwie trägt das nicht, dass ich an diesen beiden Dingen, die widersprechen sich. Und ein viertes, unlogische Überzeugungen. Das also Ansichten sind, die in sich selber widersprüchlich sind. Hier liegt die Schwachstelle in der Unlogik und in dem Widerspruch innerhalb einer Überzeugung. Das passendste Beispiel in unserer heutigen Zeit ist die Aussage, es gibt keine absolute Wahrheit. Das ist die Hauptaussage des Relativismus, ihre unverrückbare Grundthese. Es gibt keine absolute Wahrheit, absolut nichts. Ich weiß nicht, ob euch das auch auffällt, das ist aber eine Aussage, die selber absolut ist. Das ist eine absolute Aussage. Diese These widerspricht sich selber, weil sie selbst das ist, was sie verneint. Der Relativismus gründet auf einem Widerspruch. Er ist aufgrund seiner eigenen Hauptaussage unsinnig und unlogisch. Das Grundprinzip der Logik ist ja das Prinzip der Widerspruchslosigkeit. Und da diese Grundthese des Relativismus aber in sich widersprüchlich ist, dann läuft sie auch der Logik zutiefst zuwider. Solche unlogischen und widersprüchlichen Überzeugungen herauszuhören, das kann uns gute Gelegenheiten bieten, einzuhaken und ins Gespräch zu kommen. Wichtig ist dabei, dass wir uns nach dem Tempo des Gesprächspartners richten, denn das hat Einfluss auf die Offenheit. Manchmal sind eben nur ganz kleine Schritte nötig und richtig. Also gerade das Gespräch mit meinem Freund, es war dort nur möglich, diese kurze Bemerkung zu machen, und dann war das erledigt. Natürlich hätte ich mir jetzt gewünscht, dass es dann weitergeht, dass wir unmittelbar darüber reden. Aber das war in dem Moment, wenn ich das jetzt hätte erzwungen, wäre das bestimmt falsch gelaufen. Es ist viel besser, dass er vielleicht jetzt drüber nachdenkt, dass es in ihm arbeitet und dass er bei nächster Gelegenheit nochmal drauf zurückkommt. Es sind manchmal kleinere Schritte besser, wie es dann gleich vorantreiben zu wollen und gleich zum Ende bringen zu wollen. Und dafür steht uns der Heilige Geist zur Verfügung, dass wir diese wichtigen Dinge heraushören, dass wir aufmerksam sein können, dass wir es erkennen. Und ja, und das ist das Heraushören, das ist der wichtigste Schritt der Vorevangelisation, dass wir wissen, was und woran unser Gesprächspartner glaubt. Und das müssen wir herausfinden.